Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Gespräch mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Und heute feiern wir Geburtstag. Wir feiern heute 10 Jahre Nationalrat-Geburtstag von Franz. Welcher Franz könnte das sein? Er heisst Grüter zum Nachnamen. Und ich sage herzliche Gratulation zu 10 Jahren Nationalrat.
Ja, danke vielmals. Freut mich, da zu sein.
Franz, 10 Jahre Nationalrat, ist das noch genau gleich? Wo du vor 10 Jahren angefangen hast und in den Nationalrat reingekommen bist und du hast wahrscheinlich müssen Finger aufheben und sagen, ich schwöre, ist das so gewesen?
Ja, das ist so. Ich habe den Eid geleistet. Und das tut man ja alle 4 Jahre wieder. Wenn man wiedergewählt wird, wird man wieder vereidigt. Und das ist jetzt also bereits meine dritte Legislatur.
Nehmen wir jetzt mal an, beim dritten Mal schwöre ich für die Eidgenossenschaft und für das Volk und so weiter und so fort. Ist das noch genau gleich gewesen, wie du das erste Mal das gemacht hast?
Ja, es ist jedes Mal wieder ein bewegender Moment, wenn man vereidigt wird. Ich nehme das also für mich ist das auch eine Art eine Pflicht, wo man dem Land gegenüber, wo man da hersteht, wenn man den Eid abgibt. Also von dem her gesehen ist das für mich immer ein bewegender Moment. Aber wenn ich die 10 Jahre zurückschaue, hat sich die Welt natürlich massiv verändert. Für mich der erste grosse Thema ist natürlich gesehen, wo die Covid-Krise ausgebrochen ist. Das hat die Schweiz sehr bewegt, die Leute sehr bewegt. Und dann auch im 22, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, auch das hat die Schweizer Bevölkerung zu dem Zeitpunkt, jetzt hat es sich ein bisschen beruhigt, aber es hat die Bevölkerung extrem emotional bewegt. Und wir haben heute ganz sicher eine ganz andere Welt, als vor 10 Jahren. In vielen Themen haben sich die Schwergewichte verlagert. Das Thema Klima ist weniger wichtig geworden. Dafür haben wir die Armee, die Sicherheit, die Finanzen haben wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also wir haben heute eindeutig eine ganz andere Ausgangslage, als noch vor 10 Jahren.
Du bist Nationalrat für den Kanton Luzern und du bist auch in Luzern aufgewachsen und du bist immer in Luzern geblieben. Ist das eigentlich symptomatisch für einen Schweizer? Der wächst irgendwann auf und dort bleibt er und dort ist er und dort stirbt er.
Also es ist so, ich wohne Zeit meines Lebens. Ich habe eine Zeit lang noch im Kanton Zug gewohnt, aber sonst bin ich eigentlich immer im Kanton Luzern gewesen. Aber ich habe natürlich sowohl beruflich als auch privat, ich bin sehr viel in der Welt herumgekommen. Ich bin fast 2 Jahre in den USA gewesen. Ich habe in China mal gearbeitet. Bin auch jetzt noch viel international unterwegs. Bin selber ja auch in der Aussenpolitischen Kommission. Also ich habe die Welt, glaube ich, schon viele Länder, viele Kulturen gesehen und weiss etwa, was andere für Sorgen und Nöte haben.
Du bist ja so ein bisschen das Gewissen jetzt für die SVP zu diesem EU-Vertrag oder diesen EU-Verträgen. Es ist ja nicht mehr ein Rahmenabkommen, es sind ja mittlerweile bilaterale 3. Es wird ja wahrscheinlich aufgespienzelt, das ganze Zeug, so dass man nicht mehr so richtig draus kommt. Ist das so eine Mission von dir jetzt, zu sagen, das will ich noch durchbringen?
Genau, also vielleicht zuerst gerade zu dem Begriff bilaterale 3. Das ist ja ein konstruierter, erfundener Name von einer PR-Agentur in der Schweiz, die im Auftrag von der Economy Suisse einen Namen gesucht hat, wie man dem Teil sagen könnte. Und weil in der Bevölkerung bilaterale Verträge immer gut angekommen sind, hat man die bilaterale 3 getauft. Es ist aber eigentlich ein totaler falscher Name. Auch die EU legt Wert darauf, dass das keine bilaterale Verträge mehr sind. Die NZZ hat schon im Juni darüber berichtet, dass die EU jetzt mit diesen Verträgen den bilateralen Weg mit der Schweiz beenden will. Bilateral heisst ja Verträge auf Augenhöhe haben. Und genau das ist es nicht mehr. Und ja, es ist so, das ist meine grosse Mission. Ich bin für das unterwegs. Ich habe wirklich das Ziel, zusammen natürlich mit allen meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion, kämpfen wir gemeinsam, dass wir hoffentlich im 27. in dieser Volksabstimmung werden können, den Unterwerfungsvertrag bodigen, weil er für die Schweiz fatale Folgen hat.
Also es ist schon fast alles gesagt, was du eigentlich sagen willst. Aber wir gehen jetzt noch ein bisschen halt gleich noch auf Franz Grüter ein, bevor wir dann den Schlempen wieder zurückmachen zu diesem Europa-Dossier. Franz Grütter, du bist Verwaltungsratspräsident von Green. Green ist heute bekannt für Rechenzentren. Und du hast schon relativ früh, oder die hat schon relativ früh angefangen mit Rechenzentren, wo die ganze Cloud-Geschichte noch nicht so wahnsinnig publik ist gesehen. Geschweige denn KI, wo ja ganze Städte könnte heizen mit ihren Rechenzentren. Kannst du sagen, du bist eigentlich ein Pionier gewesen, du hast das gespürt, du hast ein bisschen vorausgesehen. Und heute seid ihr ja tonangebend im Rechenzentrumsbereich in der Schweiz.
Ja, genau. Ich bin übrigens nur noch wenige Tage VR-Präsident. Der Green hat einen Eigentümerwechsel gehabt. Ich werde mich zurückziehen. Ich werde aber für das Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. Aber es ist so, ich habe zusammen mit meinem Bruder ganz bescheiden als Start-up-Firma vor 30 Jahren angefangen, 1995. Und wir sind dann im 2009 in das Rechenzentrum-Geschäft eingestiegen, als erste in der Schweiz. Hat auch niemand daran geglaubt. Und heute ist das eigentlich, kann man sagen, der führende Anbieter für Hochsicherheitsrechenzentren mit Kunden aus der ganzen Welt. Und die Schweiz ist heute einer der wichtigsten Datenstandorte in Europa geworden. Also es ist daraus komplett neues, wichtiges Geschäftsfeld in der Schweiz entstanden.
Was sagst du deinen grünen Kollegen im Nationalrat, wenn die sagen, ich mache eine Abfrage im Rechenzentrum auf der KI ab und sage, ist heute wirklich schönes Wetter? Und nachher kommt KI zurück und sagt, jawohl, es ist wunderschönes Wetter, hat aber so viel Kilowatt verjettet, dass man ein halbes Haus einen Tag lang heizen könnte. Wie tust du das so ein bisschen taxieren, die Problematik? Zwar KI, wunderbar, tut man das Leben erleichtern, aber im Hintergrund wird Energie verklopft wie noch nie.
Ja, ich glaube, man muss vielleicht auch immer wieder sagen, ich werde auch viel gefragt, wer braucht eigentlich Rechenzentren? Und ich glaube, da muss man einfach immer wieder sagen, auch wenn wir jetzt hier miteinander die Radiosendung machen, das ist digital, das geht am Schluss über das Internet. Wenn ich einen Netflix-Film schaue, wenn ich ein YouTube-Video schaue, wenn ich Dateien speichere, wenn ich Fotos mache, es ist egal was, wenn ich telefoniere, Radio höre und. Also alles, was wir heute machen, ist digital. Und hinter der Kulisse muss das irgendwo laufen. Und das muss irgendwo laufen, das sind Rechenzentren. Also andersrum gesagt, jeder von uns braucht heute tagtäglich, ob wir es merken oder nicht, dortige Infrastrukturen. Und die betreiben, die haben das Bedürfnis, dass das müssen stabile Verhältnisse sein, es braucht eine gute Energieversorgung und die Schweiz bietet da ideale Voraussetzungen für das, genau für die Stabilität, die eigentlich gesucht ist.
Aber du hast meine Frage jetzt nicht ganz beantwortet. Mir ist das schon klar, dass etwas lineares Schauen ab dem Rechenzentrum auch ein bisschen Energie braucht. Aber ich glaube, es braucht nicht so viel Energie wie die KI. Oder? Die dümmste Abfrage verbraucht wahnsinnig viel Energie und der Boom von der KI, der ist ja nicht mehr zu stoppen. Und jetzt diskutieren wir seit Jahrzehnten über Energie sparen oder weniger Strom verbrauchen, ich darf das Licht nicht mehr anzünden, ich muss daheim mit der Taschenlampe rumlaufen. Und dann ist ja das nur noch ein Joke, ist ja nur noch ein Witz gegenüber dem, was passiert. Man redet ja sogar, dass die amerikanischen Rechenzentren zum Teil Atomkraftwerke wieder aufbauen, wieder braucht, damit sie ihre Rechenzentren können am Leben erhalten. Also da ist einfach ein Energieverbrauch dazugekommen, den man jetzt schlichtweg einfach nicht mehr wegdiskutieren kann. Der ist jetzt einfach da und der bleibt auch, der geht nicht mehr weg, wo einfach die Energie muss irgendjemand liefern.
Also das ist so, dass für die ganze künstliche Intelligenz zu betreiben, braucht es wirklich Hochleistungsrechner. Die führende Firma, die ist bekannt, das ist Nvidia, das ist ja mittlerweile das wertvollste Unternehmen geworden von der Welt. Und eigentlich muss man sagen, was passiert eigentlich mit der Energie, mit dem Strom, den die brauchen, das wird fast alles in Wärme umgewandelt und die Kunst ist heute an sich, dass man die Energie nicht einfach verpufft, sondern dass man die wieder braucht. Und jetzt in unserem Fall kann ich sagen, wir haben extrem viel investiert in den letzten Jahren, damit wir heizen zum Beispiel in einem von unseren Standorten in 3 Gemeinden etwa 3.500 Wohnungen. Also das heisst, dass man die Energie möglichst weiter braucht. Und wenn man das geschickt macht, dann kann man eigentlich sagen, dann wird die Wärme, die hier entsteht, sinnvoll wieder genutzt und dann kann man durchaus auch behaupten, dass es dann eigentlich am Schluss sehr effizient ist, weil man eben die Energie für etwas Sinnvolles sogar weiterverwenden kann.
Und was ist 3/4 vom Jahr, wenn es genug warm ist, in diesen Häusern?
Ja,
also, was macht ihr denn mit dieser Wärme?
Es gibt natürlich heute neue Technologien, dass man sogar im Sommer mit der Wärme kann kühlen kann. Es gibt ein Wärmeumwandlungssystem. Also das ist wirklich ganz clever, was sich da heute realisieren lässt, um sehr effizient in diesem Bereich zu sein. Und da muss man auch sagen, Rechenzentren, die produzieren kein Abgas, kein Verkehr, kein Lärm. Also es ist eigentlich etwas Sauberes. Wir haben Holzanlagen, wir haben auch noch nie einen Einspruch gehabt bis heute. Also es ist von dem her gesehen, wenn man das gut macht und effizient betreibt, durchaus auch gesellschaftlich akzeptiert.
Franz Grütli, behalten, du bist ein ganz Schlauer. Insofern, dass du mal die Firma gegründet hast und dann hast du sie verkauft und die haben das nicht so clever gemacht und dann hast du sie wieder können für nichts zurückkaufen. Hast du sie wieder verkauft und die verkaufte Firma ist wieder verkauft worden. Jetzt ist sie gerade bei den Franzosen gelandet mittlerweile. Stimmt das?
Nein, es hat jetzt einen Eigentümerwechsel gegeben. Das sind übrigens alles immer auch Unternehmungen, die nachhaltig, langfristig investiert sind. Und jetzt gerade der neue Eigentümer, das ist eine australische Firma, die im Besitz ist von der Green.
Jetzt wird es aber spannend. Also, lange war schon die InfraViva Capital Partners sie Eigentümer gewesen, oder? Das waren Franzosen gewesen.
Ja, das ist richtig.
Und die genau. Sind sie schon wieder verkauft?
Ja, nicht schon wieder. Also das sind alles, ich meine, die haben sehr viel investiert, langfristig das Unternehmen weiterentwickelt und das ist so. Ja.
Aber eigentlich hat es noch Altis gehört, der Holländer?
Ja, Altis war auch ein französisches Unternehmen. Die sind in 2007 eingestiegen und sind dann auch über 10 Jahre, also bis ins 2018, investiert gewesen. Und dann muss man auch sehen, oder, die Rechenzentren bauen, die Infrastruktur, das ist ein enorm kapitalintensives Geschäft. Das ist sehr teure Infrastruktur, die da muss gebaut werden. Das ist auch ein Geschäft, das man nicht einfach mit wenig Mitteln machen kann. Und da muss man auch sagen, das ist nicht einfach, solche kapitalintensive Geschichten zu finanzieren. Und das sind natürlich alles auch Unternehmen, die bei uns jeweils mitgeholfen haben, die Sachen zu finanzieren.
Ist Green jetzt 100% im Besitz der Australier?
Ja, es ist so. Die haben das übernommen und das Management selber hält noch eine Beteiligung. Das ist so.
Wie gefährlich ist das? Also deine Rechenzentren die sind ja absolut matchentscheidend in der Schweiz. Ich glaube, Microsoft tuckert auch bei euch drauf. Das wirst du mir jetzt nicht bestätigen. Ich vermute, dass jetzt einfach, dass das so ist. Also, das ist absolut total matchentscheidend. Wenn deine Rechenzentren zu Boden gehen, dann ist in der Schweiz Zappen duster. Also jetzt nicht unbedingt vom Licht her, aber vom digitalen Bereich her. Kein Cloud mehr, kein Netflix mehr, kein Microsoft mehr, kein gar nichts. Oder? Dann ist einfach Ruhe. Jetzt gehört das Australier. Und ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn Ausländer, die weit weg sind, die haben gar kein Verständnis für die Schweiz. Also auch nicht für deine SVP-Demokratie, die du da tagtäglich portierst. Die haben kein Verständnis für die Schweiz. Das sind reine Finanzinvestoren. Die interessiert nur, gibt es noch einen Dollar mehr oder einen Dollar weniger. Wie gefährlich ist das, dass Australier das Rechenzentrum oder die Rechenzentren besitzen?
Also da muss ich zuerst mal sagen, es braucht auch jetzt fürs weitere Wachstum sehr viel Kapital. Die Rechenzentren die stehen hier in der Schweiz. Es wird hier in der Schweiz investiert. Die haben kein Rädchen dran, also die kann man nicht morgen wegtransportieren. Die Infrastruktur wird gebraucht. Und es ist eine sehr wichtige Infrastruktur, die für unser Land sehr wichtig ist. Technisch muss man klar sagen, das ist natürlich nicht an einem Standort abhängig. Also die grossen Nutzer oder Betreiber von solcher KI-Infrastruktur haben natürlich das Ganze an mehreren Standorten. Das ist synchron gespiegelt. Sehr, sehr aufwendig wird das so sichergestellt, dass wenn an einem Standort das Problem wäre, dass das problemlos weiterläuft. Also da wird sehr, sehr viel Geld und Mittel investiert, damit die Infrastruktur wirklich immer läuft und hoch verfügbar ist.
Man redet darüber, kann man überhaupt Geld verdienen in Zukunft mit KI? Das sind ja jetzt Milliardeninvestitionen, die hier gemacht werden. Also OpenAI bekommt Geld, die können ja gar nicht so schnell schauen, wie sie Geld bekommen. Und da redet man ja nicht von Millionen, da redet man nur noch von Milliarden. Microsoft investiert in die rein, hat sich jetzt eine Trennung gemacht, das ist jetzt ein kommerzielles Unternehmen geworden, das die OpenAI. Also, wir gehen allenfalls in eine Megablose hinein. Eine Megablose hinein. Könnte das auch die betreffen? also eure Rechenzentren, dass wenn wir plötzlich am Montag am Morgen Börsen anschauen und sagen, Peng, jetzt hat es geklopft, oder? Das Zeug ist noch 10% wert von dem, was wert war, dann wird von dieser Sekunde an nicht mehr investiert in die Rechenzentren. Was passiert denn?
Also zuerst mal muss man sagen, dass natürlich in diesen Rechenzentren bei weitem nicht nur dortige KI-Rechner drin sind. Ich habe vorher ein paar Beispiele gebracht. Ich habe gesagt, wenn wir Radio schauen, wenn wir Fernsehen schauen und. Also wenn man schaut, was man heute tagtäglich digital abwickelt, vom E-Banking, wenn ich an einem Bankomat Geld rauslasse, wenn ich an einer Tankstelle tanken, egal was, im Hintergrund läuft eine IT-Infrastruktur. Und dass die plötzlich nicht mehr gebraucht wird oder wegfällt, da muss ich sagen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das plötzlich nicht mehr benötigt wird. Vielleicht, wenn das plötzlich passiert. Ich habe jetzt also 30 Jahre im Internetgeschäft. Ich habe tatsächlich viele Booms erlebt. Ich habe auch Dotcom-Krisen erlebt, im 01, 02, 03, wo niemand mehr etwas wollte vom Internetbusiness. Aber ich will daran erinnern, genau in dieser Zeit sind die grossen Firmen entstanden, wie eine Google, wie eine Amazon. Eine Amazon, die man Jahre ausgelacht hat, weil sie viel Geld verloren haben, die heute der weltgrösste Cloud-Anbieter ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Firmen plötzlich dass gar nicht mehr benötigt wird. Also Stand heute sieht man, dass diese Dienste sehr stark genutzt werden von sehr vielen Leuten. Und ich glaube nicht, dass da irgendwo im Moment Anzeichen gibt, vielleicht ein bisschen auf eine Überhitzung, aber nicht Anzeichen, dass das einen totalen Crash könnte geben.
Ihr seid sehr stark im Raum Zürich aktiv. Die haben zum Beispiel den Metro-Campus Zürich aufgebaut auf 46'000 Quadratmeter. Also das handelt sich nicht um ein Einfamilienhäuschen, wo zwei Computer drin sind. Oder wir reden von 46'000 Quadratmeter. Das ist riesig.
Ja, das sind sehr, sehr aufwendige Infrastrukturen, die hier benötigt werden, an mehreren Standorten bei uns und auch bei anderen. Wir sind nicht die einzigen Anbieter. Und das ist so, das braucht nicht nur Fläche, sondern es braucht wirklich auch sehr aufwendige Infrastruktur in Bezug auf Energieversorgung, in Bezug auf Kühlung, Klimatisierung. Wir suchen möglichst Standorte, wo nachher die Wärme eben wiederverwendet werden kann. Also da gibt es Wärmeverbundnetze. Darum muss man auch die Standorte sehr sorgfältig auswählen.
Das war es mit Green, du hörst auf, du bist nicht mehr Verwaltungsgrosspräsident jetzt. Hast du gesagt, ich will gehen oder haben sie dich rausgeschmissen?
Nein, also überhaupt nicht. Das ist eine sehr erfolgreiche Unternehmung. Es ist enorm, was erreicht worden ist. Ich bin jetzt 62, ich habe allein das Rechenzentrengeschäft, nicht ich allein, das ist ein grosses Team hinterher, aber die letzten 17 Jahre geholfen aufbauen. Und für mich ist das ein grosser Meilenstein, den wir hier erreicht haben. Und ich gehe mit Stolz und erhobenem Haupt freiwillig habe ich mich zurückgezogen. Und wie gesagt, ich darf und werde immer noch für das Unternehmen tätig sein. Und sie tun sie auch noch gerne unterstützen, wenn ich das kann.
Also wir haben mit dir einen bodenständigen Schweizer gehabt, der als Verwaltungsgrosspräsident dem Unternehmen vorgestanden ist. Wer kommt noch? Kommt ein Australier noch?
Nein, ich bin sehr stolz. Der jetzige CEO, der Roger Süss, ein Schweizer, eine ganz geerdete Persönlichkeit, ein Ingenieur, der riesige Erfahrung hat, der die Firma jetzt auch seit 2019 operativ sehr erfolgreich führt. Er wird VR-Präsident und gleichzeitig CEO sein.
Das sagt mir immer, das ist ein bisschen gefährlich, ein bisschen, oder? Weil der VR-Präsident muss ja den CEO kontrollieren.
Ich kann mir vorstellen, dass der Verwaltungsrat noch neu besetzt wird, auch noch mit zusätzlichen Leuten. Aber ich habe sehr Freude, dass er im Moment meine Funktion und meine Rollen übernommen hat.
So, Franz Grütter, Nationalrat seit 10 Jahren. Jetzt kannst du den Kittel abziehen, mit Kampfhosen anlegen. Wir reden über die EU. Bist du bereit?
Immer.
Was heisst immer?
Das ist,
Tag und Nacht?
Ja, also nein, ich schlafe gut zur Nacht. Ich muss ja zur Nacht schlafen, damit ich den Tag aus genug Energie habe. Nein, also ich glaube, das wird jetzt sicherlich die wichtigste Abstimmung geben von den letzten gut 30 Jahren. Da geht es um die Wurst und ich habe gesagt, das ist die Mutter aller Kämpfe. Also wir und ich engagieren mich enorm und probiere der Schweizer Bevölkerung, soweit ich das kann, aufzuzeigen, was diese Verträge für unser Land würden bedeuten, wenn wir die würden unterschreiben.
glaubst du, im heutigen Zeitpunkt, im Jahr 2025, Herbst, Winter, sind die Leute schon so weit, dass sie eigentlich wissen, um was es geht?
Ich glaube, dass schon eine sehr intensive mediale Berichterstattung passiert über das Thema, glaube ich schon, dass immer mehr Leute anfangen zu realisieren, was eigentlich in diesen Verträgen alles drinsteht. Aber es ist ja ein riesiges Vertragsmonster. Es sind ja also wenn man alles zusammenrechnet, sind es weit über 2000 Seiten. Und wir selber sind im Moment in einer Phase, ich sage dem die Aufklärungsphase. Also wir gehen in alle Kantone raus, wir machen öffentliche Anlässe. Also es wird sicher noch viel Zeit brauchen, um noch viel mehr Leute aufzuzeigen, was es würde bedeuten, wenn man wenn die Schweiz die Verträge würde unterschreiben.
Ich habe jetzt gerade gelesen, dass etwa 570'000 EU-Bürger würden ein dauerndes Aufenthaltsrecht in der Schweiz bekommen, wenn die Sache durchgeht. Man hat ja die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie. Das heisst, in der EU darf jeder irgendwann hergehen, wenn er ein Zeitchen dort ist, dann darf er bleiben. Und dann gehört er auch in die Sozialwerke hinein. Und er hat wie einen Pass ohne Stimmrecht auf eine Art. Und jetzt ist das ausgerechnet worden, dass sie 570'000 Leute, die zusätzlich so einen Schweizer Pass leid würden bekommen. Ist das draussen bekannt?
Das ist ein ganz gutes Beispiel. Es ist übrigens auch ein Beispiel, wo man sieht, dass die Verträge unsere Verfassung tangieren. Bis jetzt ist es so gesehen, dass wenn jemand aus der EU in die Schweiz gekommen ist, dann hat er ein Bleiberecht, also dann hätte er hier bleiben, wenn er mindestens 10 Jahre hier in der Schweiz sein. Und neu, wenn wir die Verträge abschliessen würden, wäre das Bleiberecht schon nach 5 Jahren. Und in diesen 5 Jahren, und das ist jetzt ganz wichtig, die Leute sagen dann, ja, aber die kommen ja hierher arbeiten. Die kommen ja nur hierher, wenn sie einen Job haben. Jetzt muss man wissen, was ist die Minimalanforderung, damit jemand nachher nach 5 Jahren ein Bleiberecht hat? Da reicht es, wenn jemand eine 40% Anstellung hat. Da reicht es, wenn jemand 2'000 Franken verdient im Monat. Also das kann irgendein Teilzeitpensum sein. In diesen 5 Jahren kann jemand sogar in die Sozialhilfe eingehen, wird trotzdem angerechnet. Und in diesen 5 Jahren kann jemand pro Jahr bis zu 6 Monate nicht in der Schweiz sein, also die könnten auch wieder ins Ausland gehen. Und nach diesen 5 Jahren können sie hier bleiben, haben Anrecht, darum heisst es ja Unionsbürgerrichtlinie, also sie haben eigentlich die gleichen Rechte auf Sozialhilfe, auf Unterstützung, wenn sie in die Sozialhilfe gehen, wie ein normaler Schweizer Bürger. Und obendrauf kommt noch der Familiennachzug, der auch noch massivst ausgeweitet wird. Bis jetzt hat jemand können die Eltern mitnehmen und die Kinder mitnehmen. Und jetzt ist der Familiennachzug ausgeweitet auf die Grosseltern, auf die Enkelkinder, auf die Schwiegereltern, die Schwiegergrosseltern. Und das kann also dazu führen, dass jemand hierher kommt mit einem EU-Pass, wo nachher die ganze Siebschaft fast mitnimmt. Da redet man bis zu 30 Leute. Da gibt es Fälle, wo nachher bis zu 30 Leute Familiennachzug kommen. Und das wird also nochmal massiv Druck geben auf die Zuwanderung in die Schweiz, wenn man dann auch weiss, wie viele neue zusätzliche Länder das die EU aufnehmen will. Also neue EU-Staaten, der gesamte Balkan, Moldawien, Ukraine, redet man ja auch davon, dass sie noch wollen, in die EU kommen wollen. Dann sieht man einfach, dass hier nochmal eine massive Ausweitung der Zuwanderung passieren wird.
Du hast noch eine Zahl nicht gesagt, 12 Wochenstunden Länge. Also wenn jemand in dieser Zeit, in der er sogar noch arbeitslos ist worden, in der Sozialwerke war, er muss eigentlich in dieser Zeit, die er geschafft hat, 12 Wochenstunden können vorweisen können und das reicht.
Und wer meint, Entschuldigung schnell, oder wer meint, das sind nur EU-Bürger? Deutschland hat allein, ich glaube, letztes Jahr etwa 300'000 Leute den deutschen Pass geben. Das sind zum Teil Leute, die kommen aus ganz anderen Kulturkreisen. Da werden Syrer, Afghanen und so weiter kommen dann den deutschen oder auch den französischen Pass über. Und das sind dann auf dem Papier natürlich EU-Bürger. Aber die haben nachher, wenn die mit ihren Familien und mit ihrer ganzen Entourage hierher kommen, dann sind das eben nicht nur irgendwie 5-6 Leute, sondern das sind dann zum Teil 30 Leute, die selber aber gar keinen EU-Pass haben oder die gar nicht ein Teil sein von diesem System.
Economy Suisse verweist auf die Schutzklausel und sagt, Franz Grütter, du bist sowieso nur ein Stänker und du liegst sowieso falsch. Wir haben ja eine sogenannte Notbremse. Das kennt man in den Zügen, den roten Hebel, den man ziehen kann und der bremst das Ding. Sagst du, das kann man überhaupt gar nicht ziehen, weil es ist plombiert, wir können es gar nicht ab und ab nehmen, den Zug bringen wir gar nicht zum Halten. Oder sagst du, ja, wir bringen ihn schon zum Halten, aber die Konsequenzen wären dermassen gravierend, dass wir die Finger davon lassen und den Hebel gar nicht ziehen.
Also die Schutzklausel, das ist eine Beruhigungspille, wo man in der Bevölkerung suggerieren will, dass man dann mit dem keine einseitige Zuwanderung eindämmen kann. Zuerst mal muss man sagen, wir haben schon jetzt eine Schutzklausel gehabt. Der Bundesrat hat die nicht ein einziges Mal angewendet. Und das Interessante ist, bei dieser neuen Schutzklausel ist es so, dass die EU bereits jetzt gesagt hat, dass wenn ihr die anwendet, dann kann man das anfechten. Die EU kann das anfechten und das hat die auch zur Folge, dass dann die Schweiz gestraft werden kann. Also sie kann dann eigentlich, der Europäische Gerichtshof kann dann feststellen, ist jetzt das konform mit der EU-Gesetzgebung und wenn es nicht ist, kann die Schweiz gestraft werden, Ausgleichsmaßnahmen. Also wir wollen der Bevölkerung Sand in die Augen streuen, es ist eine Beruhigungspille, und es ist eine total wirkungslose Ablenkung von den EU-Turbos, die suggerieren wollen, dass mit dieser Schutzklausel nachher ernsthaft Zuwanderung eingedämmt werden könnte.
Wir haben mehrere Initiativen, die hängig waren. Eine ist eure 10 Millionen Schweiz-Initiative. Wir haben die Kompass-Initiative, die darauf herzielt, dass man sagt, immer wenn ein Abkommen gemacht wird im Bereich bilaterale völkerrechtliche Fragen, dann muss das zwangsläufig am Ständemeer unterstellt werden. Und jetzt haben wir noch die EU-Abkommen selber. Weiss man schon im Parlament, was, wenn, wie, wo wird priorisiert werden und was kommt vor wem?
Also da muss man sehen, dass in Bern es im Parlament natürlich eine Mehrheit leider also die Verträge eigentlich durchpeitschen. Das oberste Ziel, das im Moment in Bern ist, ist, dass man die EU-Unterwerfungsverträge noch vor den nationalen Wahlen durchs Parlament durchbringt und vor den nationalen Wahlen so schnell wie möglich auch zu einer Volksabstimmung kann bringen, weil wir wollen unter keinen Umständen, dass die Abstimmung erst nach den nationalen Wahlen ist.
Aber wir müssen das Mechanismus noch anschauen. Also jetzt muss ja das Parlament mal darüber reden.
Richtig.
Und dann muss das Parlament sagen, gibt es ein fakultatives Referendum oder gibt es ein obligatorisches Referendum? Also wenn das Parlament sagt, es muss einem obligatorischen Referendum unterstellt werden, dann macht es Bing und dann ist das so. Dann gibt es eine Volksabstimmung über die diversen Fragen. Wenn das Parlament zum gleichen Schluss kommt wie die FDP delegiert oder die Konferenz der Kantone und so weiter und so fort, dann gibt es gar keine Abstimmung. Es gibt nichts, sondern der müsste von der SVP oder wer auch immer muss ein Referendum ergreifen. Das ist das sogenannte fakultative Referendum. Und das fakultative Referendum untersteht ja dann wieder nicht am Kantonsmehrheit, sondern nur der Bevölkerungsmehrheit. Also meine Frage ist die, der Zeitplan, wenn wird das Parlament darüber reden, wenn wird das Parlament sich definitiv darüber äußern, dass sie sagen, es ist obligatorisch oder es ist halt nicht. Wir lösen einfach so durch. Und wie lange hast du nachher Zeit, um das Referendum zu ergreifen? Und wie lange geht es denn, wenn das Referendum ergriffen ist, bis überhaupt das Volk darüber abstimmen kann?
Genau. Also ich glaube, die wichtigsten Eckdaten sind die folgenden. Jetzt haben wir Ende Oktober
2025.
Ende Oktober 2025, also jetzt vor wenigen Tagen, ist die sogenannte Vernehmlassungsfrist abgelaufen. Auch das ist eigentlich ein bisschen pseudomässig. Verträge, die ausgehandelt sind, hat man jetzt noch vernehmen lassen. Und dabei ist der Vertrag selber ist ja schon quasi ratifiziert worden vom Bundesrat. Und jetzt kommt der Bundesrat, wird jetzt bis spätestens erstes Quartal 2026 eine Botschaft ausarbeiten. Also ein Vertragswerk kommt dann ins Parlament ziehen. Ich gehe davon aus, dass im ersten Ende, erstes Quartal 2026, das Ganze in Kommissionen kommt und dann letztlich wahrscheinlich in der zweiten Hälfte 2026 ins Parlament kommt. Und
also ab jetzt circa ein Jahr, bis wir im Parlament darüber wird reden.
Genau, ich gehe davon aus, heute in einem Jahr wird das ein ganz grosses Thema sein
im also wir Parlament. Wissen, Ende 2026 wissen wir, obligatorisches Referendum, ja oder nein.
Genau.
Und was passiert jetzt?
Und dann im Anschluss, nachdem es dort war, ist nachher die Volksabstimmung entweder im ersten Quartal oder spätestens im Juni.
Es gibt ja gar keine Volksabstimmung.
Ja, genau. Also die anderen, wenn die jetzt tatsächlich kein Stände mehr wollen, was ja also wirklich verwerflich ist, wenn man das so sieht, oder wenn man sieht, wie es da verfassungsrelevante Themen drin hat, dass hier Kantone sollen ausgeschaltet werden. Das heisst, es gibt keine Volksabstimmung, wenn nicht mindestens zu all diesen Verträgen 50'000 Unterschriften gesammelt werden.
Wie lange haben wir Zeit? Also jetzt das Parlament ist Ende 2026 bereit, um zu sagen Ja oder Nein. Und wie lange haben wir nachher Zeit, um das Referendum zu ergreifen?
Wir haben nachher, wenn das zum Beispiel in der Wintersession Dezember 2026 vom Parlament verabschiedet wird, haben wir 90 Tage Zeit. Wir müssen also in 90 Tagen 50'000 Unterschriften sammeln also pro Vertrag.
Die Weihnachtszeit haben wir dann auf dem Buckel?
Wir haben noch die Weihnachtszeit, es ist Winter, es ist kalt, wir müssen rausgehen, wir müssen Unterschriften sammeln.
Haben wir schon die warmen Unterhosen parat?
Ja, also ich meine, wir können gar nicht anders. Also wir müssen Unterschriften sammeln. Wenn wir keine Unterschriften sammeln, gibt es nicht einmal eine Volksabstimmung.
Aber ist das den Leuten eigentlich bewusst, was da für eine Bubentrickli-Geschichte dahinter ist?
Ich glaube, man muss immer wieder erklären, was ist eigentlich ein Ständemehr? Wieso hat die Schweiz, wo sie die Bundesverfassung geschaffen hat, ein Ständemehr eingeführt? Die kleinen Kantone haben damals berechtigte Sorgen gehabt, dass wenn in der Schweiz nur ein Volksmehr ist, dass dann die bevölkerungsstarken Kantone wie Zürich, Bern, Basel, Waadtland, dass die die Schweiz dominieren können. Das heisst, dass die Randregionen, dass die kleinen Kantone quasi entmachtet und ausgehebelt werden. Und darum ist das Ständemehr eingeführt worden. Das heisst, bei allen Abstimmungen, die wir haben, die die Verfassung tangiert, also etwas sehr Wichtiges ist, nicht nur ein Gesetz, sondern eine verfassungstangierte Verträge vor das Volk kommen, dann will man, dass nicht nur ein Bevölkerungsmehr passiert, sondern man will, dass auch Kantone in einer Mehrheit zustimmen müssen. Sonst steht es auch in der Bundesverfassung, die Schweiz besteht aus dem Volk und den Kantonen. Und jetzt weiss man natürlich, dass das sehr eine knappe Abstimmung geben könnte, wo insbesondere am Ständemehr scheitern könnte. Und darum probieren sie jetzt mit allen Mitteln zu Bern oben, dass man das Ständemehr aushebelt. Da gibt es natürlich Streit unter Rechtsgelehrten. Es gibt sehr viele Professoren, zum Beispiel der Luzerner Professor Reichli, der klar aufzeigt, dass das ein Ständemehr brauchte. Und jetzt, ich weiss nicht, wie das Parlament wird entscheiden, aber ich kann mir vorstellen, dass der Ständerat in einer Mehrheit für ein Ständemehr ist, weil sonst kann man den Ständerat nämlich auch gerade abschaffen. Und der Nationalrat gehe ich heute davon aus, dass es wahrscheinlich nicht wird für, also es nicht wird länger für ein Ständemehr. Und es braucht beide Kammern.
Gehen wir schnell auf den Ständerat. Also auch der Ständerat ist ja gemacht worden, damals, weil man gesagt hat, die einen haben nur Kantonshoheit wählen, also eigentlich nur eine Kammer wie der Ständerat. Und die anderen wollten die Mehrheiten wollen von der grösseren, das wäre der Nationalrat gewesen. Und die Konsequenz ist eigentlich, dass man gesagt hat, wir machen ein Zweikammersystem, wir machen einen Nationalrat und einen Ständerat. So, und jetzt haben wir den Ständerat und du zweifelst an dem Ständerat, der ja genau für das gemacht ist worden, um diesen Ständ eine gewisse Macht zuzuspielen und du zweifelst an denen, dass die am Volk das unterbinden wollen, dass sie können über die Stände über etwas verhindern oder halt etwas Positives machen daraus.
Es ist ein sehr trauriges Kapitel und ich glaube, es ist richtig gesagt, oder der Name sagt es ja schon, die Ständeräte sind die Vertreter der Stände. Der Ständerat vertritt also eigentlich nicht eine Partei, sondern das wenn ich meinen Kanton nehme, der Kanton Luzern hat, jeder Kanton hat zwei Ständeräte, die Halbkantone haben einen Ständerat und denen ihr Auftrag ist, sie vertreten den Stand. Also das sind Kantonsvertreter. Und wenn ein Ständerat gegen ein Ständemehr ist, dann muss ich jetzt wirklich sagen, das ist eigentlich ein Verrat an dem jeweiligen Kanton. Also ein Ständerat müsste eigentlich nur schon in der Natur der Sache für ein Ständemehr sein, aber es werden nicht alle dafür sein. Da gibt es Linke, da gibt es grünliberale Ständeräte, wo ich weiss, die sind gegen ein Ständemehr. Also die Leute, die muss man wirklich, eigentlich muss man die an Pranger stellen und aufzeigen, was die machen. Sie tun sich nämlich gar nicht mehr für die Stände einsetzen oder für die Kantone einsetzen. Trotzdem glaube ich, dass es im Ständemehr, dass es im Ständerat wird ein Mehr geben für das Ständemehr. Es ist ein bisschen vielmals Stand. Aber im Nationalrat, spätestens dort, reicht es wahrscheinlich nicht, leider. Und es braucht für die Zustimmung, damit es ein Ständemehr gibt in dieser Volksabstimmung, also dass Volk und Kantone zählen, braucht es beide Kammern. Der Nationalrat und der Ständerat muss zustimmen.
Sonst aber wenn der Ständerat standhaft bleibt,
ja,
dann hat der Nationalrat keine Chance.
Ja, aber es braucht den Nationalrat eine Mehrheit und im Ständerat eine Mehrheit.
Ja, wenn der Ständerat einfach stempelt und sagt, ich könnte noch lange ein Nein sagen dazu. Wir sagen einfach ja, oder?
Ja, aber es braucht Zustimmung von beiden Kammern für ein Ständemehr.
Ja, aber was passiert jetzt, wenn tatsächlich der Ständerat einfach das siebte Mal sagt, ja, gibt es denn irgendein Verfahren oder so, wo zwischen den beiden Räten hin und her geht?
Ja, das ist da eben nicht. Oder wenn das Parlament ein Gesetz macht, dann geht das Gesetz, wenn es Differenzen gibt zwischen Nationalrat und Ständerat, dann geht das zweimal hin und her zwischen Nationalrat und Ständerat. Und wenn sie sich dann immer noch nicht geeinigt haben, dann gibt es eine Einigungskonferenz. Das heisst, dann hocken die zusammen und schauen, kann man sich jetzt hier einigen oder nicht. Und dann, wenn sie sich nicht können einigen können, dann gibt es kein Gesetz.
Dann wird es abgeschrieben.
Dann gibt es kein Gesetz.
Adieu, tschüss.
Adieu, tschüss.
Aber das könnten wir doch jetzt auch machen, eigentlich, oder? Wir könnten jetzt, der Ständerat bleibt standhaft und sagt einfach nein.
Ja, aber da müsste auch hier wieder der Bundesrat beantragt, kein Ständemehr zu machen. Das ist übrigens auch vom Bundesrat völlig daneben, so etwas vorschlagen. Und jetzt braucht es, um das zu verändern, um das zu korrigieren, braucht es Zustimmung von beiden Kammern. Und wenn eine nicht zustimmt, dann gibt es kein Ständemehr. Das ist leider hier die Ausgangslage.
Sind ihr parat? Also die Chance, dass ihr die wohligen Unterhosen anlegen im Dezember 2026 und innerhalb von kürzester Zeit die Unterschriften sammeln, das ist mehr als 50%.
Ich glaube, wir haben unsere Partei in einer Geschlossenheit hier, auch in einem Geist da, wo wirklich alle bereit sind, hier anzutreten. Also ich muss sagen, das ist von dem her gesehen eine gute Ausgangslage. Wir sind im Gegensatz zu 1992 bei der EWR-Abstimmung auch nicht allein. Wir haben heute Verbündete, wir haben Organisationen. Compass Europa ist schon gefallen, es gibt andere, Autonomie Suisse, es gibt weitere wichtige Institutionen, Organisationen, die auf unserer Seite sind, sind auch in den anderen Parteien, also nicht alle für diese Verträge. Die meisten tun sich aber nicht laut äußern. Und von dem her gesehen, wir müssen die Unterschriften, also das ist ein absolutes, da gibt es gar keinen Weg, der daran vorbeiführt. Also wenn es keine Stände mehr gibt, dann müssen wir und werden wir die Unterschriften müssen und wollen zusammenbringen.
Wir haben ja nicht nur die FDP-Delegierten, die klar gesagt haben, wir wollen die Verträge. Und ein bisschen weniger klar, aber trotzdem mehr haben gesagt, wir wollen keine Stände mehr. Sondern es ist noch viel verheerender, es gibt die Konferenz der Kantone. Und die Konferenz der Kantone hat auch zu beidem Ja gesagt. Also, oder zum einen Nein, sie haben gesagt, jawohl, wir wollen die EU-Verträge. Und nein, wir wollen kein Stände mehr. Die Konferenz der Kantone, das ist nachher aufgespielt worden. Oder? Man hat das Fernsehen, Radio, Zeitung überall. Aha, Kantone sagen zu sich selber, nein, das wollen wir gar nicht.
Also bei den Kantonen ist es doch so, Stände mehr haben 10 Kantone, haben ganz klar gesagt, sie wollen das Stände mehr. Und das hat dazu geführt, dass wenn die Konferenz der Kantonsregierungen eine Parole fasst, brauchen die so ein Quorum von mindestens 18 Kantonen, dass sie können sagen, die Mehrheit hat entschieden. Und das ist hier also nicht zustande gekommen. Also das Ständemehr ist nicht zustande gekommen als Empfehlung von der KdK, obwohl 10 Kantone klar gesagt haben, wir wollen das, wir wollen das Ständemehr. Also man sieht, da ist schon nicht eine einheitliche Meinung rum. Was die FDP angeht, muss ich also ganz klar sagen, da bin ich überzeugt, dass wenn die Basis wirklich, also eigentlich hätte ja die Partei müssen eine Urabstimmung machen, wo wirklich alle Mitglieder befragt werden, Delegierte, ob die wirklich Basis repräsentieren, das würde ich jetzt hier stark in Zweifel ziehen. Ich kann einfach sagen, für mich hat die FDP einen weiteren Schritt gemacht zu ihrem eigenen Niedergang. Ich sage das nicht einmal mit Schadenfreude. Ich habe Freude, es gibt eine starke, weitere bürgerliche Kraft im Parlament. Aber die tun sich also selber mit tätigen Massnahmen schwächen. Und ich spüre sie auch. Wir haben die Zahlen noch nicht genau ausgewertet, aber wir haben einen enormen Mitgliederzuwachs. Leute, die wirklich frustriert sind ab dem Entscheid, wo jetzt die Partei wechselt.
Gehen wir nochmal zum Referendum. Normalerweise ist ja ein Gesetz. Und dann muss man gegen das Gesetz ein Referendum ergreifen. Also ist ganz klar, da steht etwas und gegen das muss ich ein Referendum ergreifen. Jetzt wissen wir ja noch nicht mal, wie das Ganze ausgestaltet wird. Also es war ja mal ein Rahmenabkommen 2 gewesen, und dann ist man davon ausgegangen, dass will man oder man will es halt nicht. Also wenn man einen Teil nicht will, dann will man gar nichts. Jetzt ist ja Folgendes gemacht worden. Also wir haben Lebensmittel, wir haben Gesundheit, wir haben Strom, wir haben mehrere Dossiers und wir haben die institutionelle Frage, haben wir auch darüber, wo wir müssen diskutieren müssen. Ihr wisst gar noch nicht, wenn ihr dann müsst die Hosen in die wohligen Unterhosen einsteigen müsst. Wisst ihr gar noch nicht, gegen was ihr wirklich das Referendum müsst ergreifen müsst.
Also es wird wahrscheinlich so sein, dass wir nicht nur einst 50'000 Unterschriften sammeln müssen, sondern die Verträge werden teilweise separat zur Abstimmung kommen. Wahrscheinlich, also man kann davon ausgehen, dass das Stromabkommen sicher separat kommt. Ich weiß nicht, ob am Schluss das Lebensmittelsicherheitsabkommen und das Gesundheitsabkommen, auch das sehr einschneidende Verträge, dass die auch noch separat zur Abstimmung kommen. Das heisst, im Extremfall müssen wir bis 3 oder 4 Mal 50'000 Unterschriften sammeln. Und die werden dann auch separat zur Abstimmung kommen. Und über allem schwebt natürlich das grosse Damoklesschwert über all diese Verträge. Zu jedem Vertrag, ich habe die Verträge durchgelesen, es war meine Sommerlektüre gesehen, oder zu jedem Vertrag gibt es institutionelle Regeln. Und die sind immer gleich, kann man sagen. Es gilt für sämtliche Verträge eine dynamische Rechtsübernahme. Also wir müssen in Zukunft europäisches Recht automatisch übernehmen. Wir werden gestraft. Das nennt sich Ausgleichsmaßnahme, ist ein bisschen ein schöneres Wort für Strafen. Ich habe meiner Frau gesagt, du, wenn ich jetzt mal schnell fahre, dann werde ich dir nicht mehr von einer Busse sagen, sondern ich tue dann einfach sagen, ich habe eine Ausgleichsmaßnahme bekommen. Aber es ist am Schluss eine Strafe.
Oder du kannst deiner Frau sagen, sie soll einfach ein bisschen langsamer fahren, dann kannst du um das schneller fahren, ja. Oder? Dann wird er noch ausgleichen gegenseitig.
Ja, man muss einfach die Wortklaubereien muss man manchmal einfach auch ein bisschen enttarnen. Oder? Also wenn die Schweizer Bevölkerung, man tut ja der Schweizer Bevölkerung sagen, ja, nein, ihr könnt immer noch abstimmen. Ihr könnt immer noch ein Referendum machen. Ja, selbstverständlich können wir dann noch abstimmen. Aber wir haben jedes Mal, wenn wir gegen etwas abstimmen, das die EU will, kann die EU gegen die Schweiz Ausgleichsmaßnahmen machen. Und insbesondere haben wir auch die Situation, dass wir den Europäischen Gerichtshof final bindend das letzte Wort hat in der Schweiz. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Fußballmatch. Jetzt muss man sich vorstellen, die Schweiz hat einen Fußballmatch gegen Deutschland. Der Schiedsrichter stellt Deutschland. Die Spielregeln können während dem Fußballmatch geändert werden. Jederzeit einseitig. Wir müssen die Spielregeln einhalten. Und zum Dank dürfen wir nach dem Fußballmatch noch die Mannschaft zum Nachtessen einladen. Wir müssen nämlich in der EU nachher jedes Jahr Milliardenbeträge im Vertrag. Die totalen Beträge sind 1,4 Milliarden, so steht es im Vertrag. Das ist so eine Grundgebühr von 350 Millionen, die wir jedes Jahr zahlen, an die EU, plus all die Programme und Horizon und Erasmus und weiss ich nicht was. Also wir dürfen der EU, für das, dass wir pro Jahr zweistellige Milliardenbeträge von der EU mehr einkaufen, Damit wir mit denen Geschäft machen dürfen, müssen wir noch jedes Jahr 1,4 Milliarden nach Brüssel schicken.
Das Stromabkommen betrifft unter anderem auch Bergkantone. Und die Bergkantone, die haben gesagt, okay, wir haben prinzipiell eigentlich nichts gegen das ganze EU-Abkommen. Wir sind aber dagegen, dass zum Beispiel der Wasserzins nicht definiert ist, dass wir wissen, wir können weiterhin unseren Wasserzins, unseren garantierten Wasserzins über. Wir sind aber auch nicht einverstanden, wenn wir wissen, dass es dynamische Rechtsübernahmen gibt und man uns allenfalls meine Stausee wegnimmt. Also die haben so viel Wenns und Abers rein, dass sie eigentlich gesagt haben, wir sind zwar dafür, aber eigentlich sind wir nicht dafür. Wir sind eigentlich dagegen. Und die haben so viele Argumente gebracht, die ja nicht nachverhandelt werden können, das geht gar nicht, als damit sagen eigentlich die Bergkantone faktisch nein. Der Bauernverband war sehr ähnlich gewesen, oder? Der hat auch gesagt, ja, mal, das hat noch etwas Gutes dahinter, ja, aber wir wollen das und das und das nicht. Und weil man es ja nicht nachverhandeln kann, ist es eigentlich auch dort gestorben. Gleichzeitig haben wir jetzt eine Vernehmlassung gehabt, und du hast es vorher gesagt, die Vernehmlassung ist eigentlich auf Granit getroffen. Also ich habe mit einem Gummibälleli auf Granit spielen in dieser Vernehmlassung. Ich habe zwar etwas machen können, da sind sicher aber tausende Seiten zusammengekommen, aber die kann man mehr oder weniger gar ködern, weil sie werden gar nicht berücksichtigt oder können gar nicht berücksichtigt werden. Also da ist ja schon noch einiges am tun, bevor wir sicher sind, dass es kommt.
Also ein Teil von diesen Verbänden, übrigens auch der Gewerbeverband, oder das ist ja die höflichste Form der Ablehnung, ist ja die, indem dass man sagt, ja, wir sind eigentlich schon für die Verträge, aber wir haben hier noch folgende Sachen, die wir noch korrigieren sollten. Die dynamische Rechtsübernahme ist nicht gut. Wir haben ein Problem jetzt beim Stromabkommen eben mit den Wasserzinsen und, und. Gerade vor allem die institutionellen Fragen, also sprich dynamische Rechtsübernahme, das sind Punkte, die die EU von Anfang an weg schon gesagt hat. Und ich bin selber nach dem Abbruch vom ersten Abkommen im November 2021 bin ich selber mit einer Delegation in Brüssel gesehen. Und die EU hat übrigens in einer unglaublichen Arroganz in der Schweiz klipp und klar gesagt, mit euch Schweizer reden wir nicht mehr, wenn ihr nicht folgende vier Sachen akzeptiert. Eben, ihr müsst unsere Gesetze übernehmen, automatisch. Ihr müsst unsere Gerichte akzeptieren, Europäischer Gerichtshof. Ihr müsst wiederkehrend Geld zahlen an die EU. Und ihr müsst insbesondere auch, wenn ihr es nicht macht, etwas nicht einhaltet, werdet ihr Ausgleichsmassnahmen akzeptieren müssen. Und in diese vier Sachen, wenn jetzt Organisationen sagen, ja, wir stimmen eigentlich zu, aber wir müssten über diese Punkte noch verhandeln können, dann muss ich sagen, dann wäre es ehrlicher gewesen, wenn sie gerade gesagt hätten, wir lehnen es ab. Weil über diese Sachen, das ist eigentlich die höflichste Form der Ablehnung, ist die Zustimmung unter Voraussetzungen, die gar nicht erfüllt werden können.
Also ich sehe, du bist guter Hoffnungen. Wenn ich von Europa rede, oder ich gehe auf die Strasse und rede von Europa, dann ist das für die meisten ist das Deutschland, Frankreich, Italien. Das ist eigentlich Europa. Alles andere muss man sich fast wieder überlegen, wer ist eigentlich überhaupt noch dabei. Vor allem, wenn man in den Osten geht, ist es sehr schwierig zu sagen, wie heissen die Länder eigentlich, wer ist das? Und Deutschland selber ist ja in einer schwierigen Situation, extrem schwierigen Situation. Die NZZ hat einen Leitartikel von Queer, wo er drin schreibt, Deutschland erstickt an seinen Problemen. Und Deutschland ist in einem absurden Kulturkampf und ist nicht bereit, über Fakten zu diskutieren im eigenen Land. Also, die haben eine Autoindustrie, die muss kämpfen. Die haben eine klassische mechanische Industrie, die muss wahnsinnig kämpfen. Eigentlich ist Deutschland in einer Situation, in der wirklich jetzt eine Regierung hergehört, die deutsch und deutlich redet. Sie sind aber in einer Regierung mit den Sozialisten zusammen. Und weil die Sozialisten, wenn sie nicht Ja sagen, dann ist die Regierung kaputt. Also muss man denen Gehör machen. Das Gleiche ist in Frankreich. Dort haben wir genau die gleiche Problematik. Der Macron sagt, ich bin ein Bürgerlicher, aber jetzt sind die Sozialisten das Züngli an der Waage und sagen, was mit Frankreich eigentlich passiert. Also die Länder ringsum, die einzigen, die jetzt langsam ein bisschen kommen, das sind die Italiener. Und etwas ganz Verrücktes ist passiert. In Frankreich zahle ich heute für eine Staatsobligation die höheren Zinsen. Also ich komme mehr Zinsen über als von den Italienern. Das hat es noch gar noch nie gegeben. Das ist im 2025, haben sich die Kurve durchschnitten. Italien ist gegenüber, Frankreich ist gegenüber. Das heisst, die Welt, die investiert in Europa, sprich in Frankreich, und Staatsobligationen kauft, traut den Franzosen mittlerweile weniger als den Italienern. So, und das ist also eine Situation um unsere Grenzen herum. Wieso will irgendjemand überhaupt mit denen gutschieren?
Also das ist ein sehr guter Punkt. Oder, ich glaube, man muss unterscheiden, Europa ist nicht gleich EU. Die Schweiz ist ein Teil von Europa, auch ich bin ein Teil von Europa, aber wir sind nicht in der EU. Die beiden erfolgreichsten Länder in Europa, nicht in der EU, die beiden erfolgreichsten Länder in Europa sind Norwegen und die Schweiz. Beides Länder, die nicht in der EU sind. Und das finde ich ein Verrückt an dieser Geschichte. Oder wenn ja die EU ein Erfolgsmodell wäre, wenn die EU ein Leuchtturm wäre, wo man müsste sagen, die haben so einen riesen Erfolg, mit denen müssen wir zusammengehen. Aber jetzt müssen wir doch mal die EU anschauen. Ich meine, ein total überschuldeter Laden, fast 14'000 Milliarden Schulden, der Schuldenberg wird weiter steigen. Eine totale Bürokratie in Brüssel, wo jedes Jahr etwa 150'000 Seiten neue Gesetze und Regulatorien macht. Ein Staatenbund, der jegliche Innovationen nicht mehr da hat. Wir haben vorher geredet, ich komme aus der IT-Industrie. Die gesamten heute weltweiten Innovationen, die kommen nicht aus Europa, die kommen aus den USA und sie kommen aus Asien. Und die Länder, Frankreich, gutes Beispiel, Frankreich total überschuldet, fast 4'000 Milliarden Schulden. Und darum wollen ja die an unsere Honigtöpfe her. Also, das ist eigentlich der Grund, wieso wir uns hier so unter Druck setzen. Es ist klar, es ist in Brüssel oben, die stört, dass die Schweiz hier nicht dabei ist. Und sie wollen natürlich, dass wir denen auch mithelfen, den gigantischen Schuldenberg, den sie aufgebaut haben, mitzuzahlen.
Also man sieht ja, dass sich die Europäer ihre eigenen Gesetze nicht halten. Die haben mal gesagt, maximum 60% des BIP Verschuldung ist erlaubt. Es sind alle drüber, inklusive Deutschland auch. Die Franzosen sind fast doppelt drüber. Also das ist ja unglaublich. Also die müssen wir jeden Tag rüffeln in der EU und sagen, wir machen euch jetzt den Laden zu, wenn ihr nicht sofort das korrigiert. Frankreich hat seit 54 Jahren rote Zahlen. Die haben noch nie ein Budget eingehalten. Das muss man sich mal eigentlich überlegen. 54 Jahre, das ist eine absolute Frechheit am Volk gegenüber. Das Volk selber hat sich an das gewöhnt und fordert einfach, aber liefert eigentlich nicht mehr.
Ja, und das ganz Traurige finde ich, und das sage ich also nicht mit Schadenfreude, oder ganz schlimm ist Deutschland. Ich meine, Deutschland ist doch einmal die Industrienation in Europa. Deutschland, ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen neidisch auf Deutschland geschildert, was die an Produkt, an Qualität, an Arbeitskräften, an Fachkräften, das ist die Industrienation gewesen. Und ich meine, jetzt müssen wir doch heute mal Deutschland anschauen. Wir sagen in Deutschland, viele Unternehmer, mit denen ich rede, sagen, hört, macht den Fehler nicht. Tönt euch nicht an die EU anketten. Wir leiden unter dieser gigantischen Bürokratie. Deutschland, Energiepreise 30% höher als in den übrigen Nationen. Es ist die grösste Deindustrialisierung im Gang von Tausenden, Zehntausenden von Arbeitsplätzen, die aus Deutschland verschwinden, weil sie nicht konkurrenzfähig sind, weil sie bürokratisch sind, weil sie erstickt in dieser ganzen Gesetzesflut. Und ich glaube, da tut die Schweiz einfach gut dran, wenn wir hier weiterhin eigenständig bleiben, einen eigenen Weg gehen. Und übrigens, die Welt wird auch nicht zusammengehen, wenn die Schweiz Nein sagt zu diesen Verträgen. Das höre ich auch immer. Da kommen die Leute zu mir und sagen, ja, was ist die neue Option? Was tun ihr denn vorschlagen? Was ist denn eigentlich eure Lösung? Da muss ich sagen, selbstverständlich geht das Leben weiter. Wenn man der EU Nein sagt, selbstverständlich wird es dann das erste Mal eine Zäsur geben. Die werden dann in Brüssel wieder konsterniert sein. Aber irgendwann, das war übrigens auch 1992 so, irgendwann wird man dann wieder an den Tisch hocken und dann muss man halt der EU mal klipp und klar sagen, hört, wir können miteinander geschäften, wir können miteinander gute Beziehungen pflegen. Das wollte ich auch, ich will keinen Streit mit der EU, aber wir müssen ihr müsst akzeptieren, dass wir nicht eure Gesetze übernehmen wollen, dass wir eigenständig bleiben wollen und wir können gerne weiterhin gute Verträge miteinander machen.
Es war auch 2021 so, gewesen, oder? Wo man das Rahmenabkommen ein sich übergeschmissen hat.
Ja, das war auch so. Gewesen.
Da haben sie auch schon mal wahrscheinlich leer geschluckt.
Ja, es war dann einfach ein bisschen peinlich, gewesen, auch 2021, oder wenn sich ein Schweizer Parlamentarier in Brüssel entschuldigen für die Schweiz, dann muss ich einmal sagen, sind ihr eigentlich für die Schweiz da oder sind ihr für die EU da? Also das wird sicher alles auch wieder passieren, Aber ich glaube, man kann in der Schweizer Bevölkerung klar aufzeigen, wir haben weiterhin ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union. Auch die Wirtschaft wird nicht untergehen. Wir können die Produkte weiterhin dort verkaufen. Vielleicht müssen wir sie dann in der EU zertifizieren und nicht in der Schweiz. Aber wegen dem geht die Welt nicht unter.
Der Professor Binswanger hat einen ganz tollen Artikel geschrieben, wo er zum Schluss ist gekommen, zuhinterst. Eigentlich ist ja die EU blöd, einen solchen Vertrag mit der Schweiz zu machen. Weil, wenn es der Schweiz gut geht, dann geht es auch der EU gut, vor allem an der Grenze. Weil zum Beispiel 400'000 Leute kommen jeden Tag aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, über die Grenze in die Schweiz hinein. Das muss man sich vorstellen. Das ist aber nur ein Bruchteil von der Schweizer, wo in die EU jeden Tag über Grenzen übergeht. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und die EU könnte ja eigentlich lehren, sie könnte ja eigentlich sagen, hey cool, Schweizer, die machen das eigentlich so gut, wir wollen das auch so machen, oder? Und wenn jetzt die 400'000 Leute würde befragen, die jeden Tag über Grenzen kommen, oder? Und sagen, wir verdienen in der Schweiz gutes Geld, wie würdet ihr eigentlich abstimmen? Dann würde ich sagen, um Himmels Gottes Willen, unterschreiben das ja nicht, weil dann sind die 400'000 Arbeitnehmer allenfalls in Frage gestellt, ein bisschen weit, weil man sagt, okay, wir werden jetzt Pisacken von der EU, dann müssen wir hier auch irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreifen. Das wird auch für uns hart werden, das ist klar. Sei es in den Spitälern oder wo auch immer. Aber eigentlich ist die Abhängigkeit von der EU gegenüber der Schweiz viel grösser als von der Schweiz gegenüber der EU. Auch wenn man die ganzen finanziellen Ströme anschaut, wir haben ein Handelsbilanzdefizit. Und wenn man die 400'000 Leute noch dazu zählt, das sind 32 Milliarden an Löhnen, die wir auszahlen, jedes Jahr, die weggehen aus der Schweiz. Die gehen das nach Frankreich ausgeben, die gehen das nach Deutschland ausgeben. Und wenn man, das zusammen, wenn man alles zusammenzählt, was der Professor Binswanger wunderbar zusammenzählt hat, dann ist das ein Bilanzdefizit, jetzt nicht nur ein Handelsbilanzdefizit, von etwa 80 Milliarden. Das sind 10% vom Bruttoinlandprodukt von der Schweiz. Ich meine, so klar habe ich das gar noch nie gelesen. Das ist super, das ist unglaublich. Und wieso gehen die Schweizer Verhandler in eine Verhandlung hinein und gehen einen dünnen Hals machen, anstatt einen dicken Hals machen?
Ja, da staune ich immer wieder, wie nicht selbstsicher unsere Verhandlungsführer in Brüssel sind verhandeln. Man muss fairheitshalber noch sagen, der Vize-Staatssekretär Franzen, das ist ja der Chefverhandler gewesen, der hat natürlich vom Bundesrat Handschellen angelegt bekommen. Was der gar nicht mehr dürfen verhandeln, das sind die vier Punkte, die ich genannt habe, die institutionellen Fragen. Das hat der Bundesrat wie mit der EU schon vor diesen Verhandlungen ist er mit der EU zusammengehockt und hat gesagt, über diese vier Sachen reden wir gar nicht mehr, die wollen wir akzeptieren die, eben dynamische Rechtsübernahme, Europäischer Gerichtshof, Ausgleichsmaßnahmen, Zahlen an Brüssel. Also über die haben sie gar nicht mehr dürfen verhandeln. Aber es ist so. Ich meine, die Schweiz muss sich doch nicht entschuldigen in Brüssel. Wenn ich schaue, dass wir für 28 Milliarden einen NEAT gebaut haben mit einem Gotthard-Basistunnel durch Europa, durch im Herzen von Europa, dann ist das, weiss Gott, nicht nur für die Schweiz, sondern dann ist das für Europa, wo die Schweiz enorm viel schon heute leistet. Wir haben ja sogar in den Italienern und den Deutschen noch die Anschlusslinie mitfinanziert, wo sie die Deutschen bis heute immer noch nicht gebaut haben. Also, ich wünschte mir auch, dass man mit viel mehr Selbstsicherheit in dem Brüssel auftritt. Da muss ich sagen, da könnte die Schweiz auch manchmal von Großbritannien, von diesen Verhandlungsführern, ein Stück abschneiden.
Oder ich nehme an, wenn bei Green der CEO wäre verhandeln mit irgendjemandem und hat einen abstrusen Vertrag fertig gebracht und wäre nachher zu dir in Verwaltungsrat gekommen, dann hättest du als Verwaltungsrat wahrscheinlich die Notbremse gezogen. Da ist es jetzt umgekehrt. Der Bundesrat, also der Verwaltungsrat, hat eigentlich am CEO gesagt, was er darf und was er nicht darf. Oder? Und damit gibt es die ausgleichende Gerechtigkeit, die gibt es gar nicht mehr.
Ja, also ich würde die Frage umkehren. Ich würde sagen, würdet ihr privat einen Vertrag unterschreiben, wo die, ich habe gesagt, einen Mietvertrag, würde ich einen Mietvertrag unterschreiben, wo mir der Vermieter jederzeit kann die Regeln ändern kann, wo, wenn wir einen Streit haben, der Richter stellt den Vermieter. Und wenn ich etwas mache, das im Mieter nicht passt, dann kann er mir die Heizung abstellen. Also das ist ein Vertrag, der keiner von uns jemals würde unterschreiben. Und genauso ist es bei diesem Vertrag. Diesen Vertrag dürfen wir nicht unterschreiben.
Franz Grütter, ich wünsche dir bei deinem Fight viel Glück und auch viel Humor, wo man ja vielleicht muss behalten ein bisschen. Und vor allem, dass die ganze Geschichte versachlicht wird. Oder? Das wäre eigentlich wunderbar, wenn wir nicht über Emotionen reden. Der eine sagt einfach, es ist wunderbar und der andere sagt, es ist eine Katastrophe. Sondern wenn effektiv über die Sache geredet wird. Ich hoffe, wir können dich bald wieder begrüßen, wenn die ganze Diskussion und die Geschichte ein bisschen ausgereifter ist und wenn wir ein bisschen mehr über das Rahmenabkommen 2 oder bilaterale 3 oder wie sagen ihr dem Ding?
Das ist der EU-Unterwerfungsvertrag. Man könnte mal Kolonie. In der Arena hat mir einer gesagt, er will das Wort nicht mehr hören. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann sagen wir einen Kolonialvertrag. Das ist nämlich das Gleiche.
Franz Grütter, Nationalrat Luzern, herzlichen Dank.
Danke vielmals.
Aktiv Radio Interview.